Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Heute im Studio mit Jürgen Rendl.
Nachrichten.
Nachtreffen mit Modi. Fico will Chancen zur Zusammenarbeit mit Indien nutzen. Ausländerbehörde eröffnet neue Dienststelle und verspricht mehr Termine. Umfrage: Jede zweite nutzt täglich künstliche Intelligenz. Wir haben uns mit dem indischen Premierminister darauf geeinigt, die Zusammenarbeit zwischen der Slowakei und Indien auf eine strategische oder andere Ebene zu heben. Allein der Besuch des Premierministers des bevölkerungsreichsten Landes der Welt und einer großen Delegation in der Slowakei hebt unsere Kooperation auf ein neues Niveau. Dies erklärte der slowakische Regierungschef Robert Fico nach einem Treffen mit seinem indischen Amtskollegen Narendra Modi am Montag in Bratislava. Er hob insbesondere den Erfahrungsaustausch im Bereich der Digitalisierung und der Anwendung künstlicher Intelligenz hervor. Laut Fico entwickle sich Indien hier zu einem weltweit führenden Land, weshalb die Slowakei großes Interesse daran habe, die Chance einer Zusammenarbeit in diesem Bereich zu nutzen. Er zeigte auch Interesse an einer möglichen Zusammenarbeit im Bereich der Rüstungsindustrie, wo es umfangreiche Möglichkeiten gäbe. Wer eine souveräne Politik verfolgen will, müsse auch seine eigene Sicherheit gewährleisten, so Fico. Zudem zeuge Modis Bereitschaft zu einer Zusammenarbeit von gegenseitigem Vertrauen und einer strategischen Übereinstimmung. Am Montag wurde die neue Dienststelle der Ausländerbehörde der Polizei Bratislava in zentraler Lage im Stadtteil Nové Mesto offiziell eröffnet. Die neuen Amtsräume an der Radzianska Straße sind für Ausländer jedoch bereits seit dem 18. Mai in Betrieb. Im Vergleich zur ursprünglichen Dienststelle im Stadtteil Vainori wurden nicht nur die Kapazitäten erweitert, sondern auch das Reservierungssystem verbessert. Die Terminblockaden der letzten Jahre sollen damit künftig der Vergangenheit angehören. Die Ausländerbehörde musste aufgrund des Baus eines neuen Krankenhauses in Vainori umziehen. Die Nutzung künstlicher Intelligenz, KI, nimmt in der Slowakei zu. Laut aktuellen Daten einer Umfrage von Median Slowakia nutzen bereits 2,7 Millionen Menschen in der Slowakei aktiv KI-Tools. Dies entspricht einem Anstieg von 79% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig ist der Anteil derjenigen, die noch nie von künstlicher Intelligenz gehört haben, um 59% gesunken. Darüber informierte die slowakische Assoziation AI, die die Entwicklung künstlicher Intelligenz in der Slowakei beobachtet und fördert. Besonders auffällig ist laut der Umfrage der Anstieg der täglichen Nutzung von KI-Tools. Während im ersten Quartal 2025 noch 140.000 Menschen täglich KI nutzten, sind es im ersten Quartal 2026 bereits 533.000 Bewohner, ein Plus von 282% gegenüber dem Vorjahr. In der Slowakei wird KI hauptsächlich zur Informationsbeschaffung, zum Schreiben und Bearbeiten von Texten und zur Bildbearbeitung genutzt. Den größten Anstieg der KI-Nutzung im Jahresvergleich verzeichneten nicht die Informationstechnologie oder das Marketing, sondern die Industrie und das verarbeitende Gewerbe, plus 372%, sowie das Bau- und Immobilienwesen, plus 273%. Unter den untersuchten Gruppen war der Anstieg der KI-Nutzung bei Frauen und Einwohnern ab 50 Jahren am höchsten. 6 Beamte der Verkehrspolizei in Košice müssen sich wegen Amtsmissbrauchs verantworten. Die Beamten sollen während ihres Dienstes Fahrern und anderen Verkehrsteilnehmern Strafgelder verhängt und das eingenommene Geld behalten haben. Die Täter wurden bei einer Razzia am Montag frühmorgens in Košice und Umgebung ausfindig gemacht und festgenommen. Die Ermittler führten insgesamt 12 Durchsuchungen durch, bei denen sie Mobiltelefone, Bußgeldbescheide und andere Beweismittel sichergestellt haben. Auf Grundlage der gesammelten Beweise wurde Anklage gegen die Beamten erhoben. Redaktionsschluss für die Nachrichten war am Dienstag, dem 16. Juni um 12 Uhr.
Tagesthema.
Die gefährliche goldgelbe Vergilbung hat die meisten slowakischen Weinberge befallen. Die Behörden haben in 12 Bezirken eine Quarantäne verhängt. Die Krankheit wird durch zellwandlose Bakterien, sogenannte Phytoplasmen, hervorgerufen und führt bei Weinreben zu einer goldgelben Vergilbung. Eine Übertragung zwischen einzelnen Rebstöcken erfolgt über die amerikanische Rebzikade. Die Winzerinnen und Winzer in der Slowakei sind nun bemüht, die Krankheit aktiv zu bekämpfen. Befallene Rebstöcke müssen vollständig entfernt werden, was bereits erhebliche Schäden verursacht hat, so der Vorsitzende der westslowakischen Weinbaugenossenschaft Karpaty, Lukas Krasnianski. Wir haben hier in Pesinok bereits 10 Hektar Weinberge gerodet. Ich werde 6 bis 7 Jahre auf die Ernte warten. Ich fürchte, dass wir dann nicht mehr sagen können, dass die Slowakei ein Weinbauland ist. Laut vielen Winzern ist dies die kritischste Situation, die der Weinbau in der Slowakei je erlebt hat. Bisher stehen bereits rund 75% der hiesigen Rebflächen unter Quarantäne. In der Slowakei werden derzeit etwa 10.500 Hektar Rebfläche bewirtschaftet. Die tatsächlich produktive und aktiv bewirtschaftete Fläche liegt jedoch deutlich darunter und wird auf etwa 7.500 Hektar geschätzt. Um den Überträger der goldgelben Vergilbung, die amerikanische Rebzikade, zu bekämpfen, müssen strenge Maßnahmen ergriffen werden, die außerdem sehr teuer sind. So kostet das Spritzmittel gegen den Schädling bis zu 80 Euro pro Hektar. Die Rodung eines Hektars befallener Rebfläche kostet laut Winzer Krasnianski ebenfalls tausende Euro. Auch deshalb bitten die slowakischen Winzerinnen und Winzer nun den Staat um finanzielle Unterstützung. Sofern es die Mittel aus dem Staatshaushalt zulassen, werde das Ministerium eine Ausschreibung zur Erstattung der Kosten für die Rodung der Reben in Erwägung ziehen, so das slowakische Landwirtschaftsministerium in einer Stellungnahme. Eine Ausschreibung für staatliche Beihilfen zum Kauf von Rebschutzmitteln soll voraussichtlich spätestens Mitte August gestartet werden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Magazinteil der Sendung von Radio Slowakei International. Heute besuchen wir eine kleine Oase im Herzen von Bratislava, deren Geschichte beinahe ein Jahrhundert zurückreicht. Danach richten wir den Blick auf die slowakische Leichtathletin Emma Sapletalova, die schon zu Saisonbeginn mit 3 Siegen in der Diamond League über 400 Meter Hürden glänzen kann. Eva Medelska am Mischpult und Marika Antaschowa am Mikrofon wünschen Ihnen angenehmes Zuhören.
Radio Slowakei International.
Etwa 10 Gehminuten von der Bratislava Burg entfernt liegt eines der grünen Juwelen der slowakischen Hauptstadt, der Kochgarten, Kochova Zahrada. Dieses nationale Kulturdenkmal entstand Anfang der 1930er Jahre an der Stelle eines ehemaligen Weinbergs und war Teil eines Sanatoriums, das von dem Arzt Karel Koch gegründet wurde. Sein Ziel war es, eine moderne medizinische Einrichtung zu schaffen, die auf Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe spezialisiert war. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Sanatorium von den Deutschen besetzt. Danach baute Karel Koch die Einrichtung wieder auf. Doch 1948 wurde sie verstaatlicht und diente bis 2011 als Entbindungsstation für das Umland von Bratislava. Seitdem befindet sich das Gebäude wieder in Privatbesitz. Karel Koch war ein hervorragender Arzt, sensibel für die seelischen Bedürfnisse der Menschen und ein großer Naturliebhaber, sagte die Mitarbeiterin der gemeinnützigen Organisation Narodny Trust, Fachführerin Susanna Sabolčíková.
Koch war ein großer Verfechter sowohl der geistigen als auch der körperlichen Gesundheit. Er war überzeugt, dass man bei der Heilung körperlicher Krankheiten auch die Seele behandelt. Muss. Deshalb setzte er sich zum Ziel, neben dem Sanatorium diesen wunderschönen Garten anzulegen, der den Patienten als Ruheoase dienen sollte. Hier konnten sie sich von ihren körperlichen Beschwerden erholen, beim Gesang der Vögel, inmitten des Grüns entspannen und neue Energie aus den Sonnenstrahlen schöpfen.
Der Kochgarten wurde von Josef Mischak entworfen, dem Schöpfer des Arboretums in Tesarskem Liňany. Auf einer Fläche von weniger als einem halben Hektar wurden ursprünglich 120 Arten und Kultivare von Gehölzen gepflanzt, darunter verschiedene Nadelgehölze sowie immergrüne exotische Laubbäume und Sträucher. Seit 2007, als der letzte Gärtner seine regelmäßige Tätigkeit in der Anlage beendete, verschlechterte sich ihr Zustand. Dennoch blieb der Garten der Öffentlichkeit nicht völlig verschlossen. Er war im Rahmen des Wochenendes der offenen Parks und Gärten sowie der Europäischen Tage des Kulturerbes zugänglich. Seit 2022 gehört der Kochgarten der Hauptstadt Bratislava, die ihn in diesem Jahr nach einer umfassenden Renovierung wieder vollständig für die Öffentlichkeit geöffnet hat. Dieser einzigartige Ort ist für Bratislava nicht nur aufgrund seiner Geschichte von großer Bedeutung, sondern auch, weil er eine wunderschöne Gartenanlage mitten im Stadtzentrum darstellt, sagte bei der Wiedereröffnung Bratislavas Oberbürgermeister Matúš Valo.
Bevor wir diese einzigartige historische Grünfläche 2022 vom Innenministerium in unser Eigentum übernahmen, hatte der Garten lange Zeit unter mangelnder systematischer Pflege gelitten. Wir verdanken es vor allem der gemeinnützigen Organisation Národný Trust, dass der Garten erhalten geblieben ist. Sie hat hier seit 2007 regelmäßig freiwilligen Aktionen organisiert, um die Grundpflege zu gewährleisten und das Gelände begehbar zu machen. Ich freue mich, dass der Národný Trust auch weiterhin ein sehr starker Partner unserer Stadt bei der Unterhaltung dieses Parks bleibt. Wir haben etwa 10 Tonnen Abfall aus dem Garten entfernt, das Gelände gesäubert, Bratislavaer Bänke aufgestellt, alte Bäume sicherheitstechnisch zurückgeschnitten und die Treppen sowie verfallene Stützmauern aus Stein saniert. Dank unserer Partner, dem Programm Interreg Slowakei Österreich und der Stiftung WUB, konnten wir im vergangenen Jahr mit einer umfassenden, behutsamen Sanierung dieses Gartens beginnen. Dabei wurde er neu bepflanzt, damit der Garten wieder zu einer schönen Oase inmitten der Stadt wird. Darüber hinaus wurden ein Besucher- und Informationszentrum sowie sanitäre Einrichtungen für die Besucher errichtet. Es gibt hier also Toiletten.
Bei der Pflanzung des neuen Grüns bemühte man sich, die historische Artenzusammensetzung möglichst originalgetreu zu bewahren und den Charakter des Gartens zu erhalten. Was ist aus Sicht der Landschaftsarchitektin Tamara Rehačková das Wertvollste an diesem Ort?
Das Wertvollste ist der gesamte Raum. Keine einzelne Komponente lässt sich aus ihrem Kontext herauslösen. Der gesamte Raum ist von besonderem Wert, so wie er erhalten geblieben ist und wie er hoffentlich auch weiterhin funktionieren wird. Wir wollten seine Authentizität bewahren. Besucher sollen das Gefühl haben, einen Raum zu betreten, der seit 1932, 1933 hier besteht und nicht etwas völlig Neues, das plötzlich entstanden ist.
Seit der ursprünglichen Bepflanzung des Kochgartens sind fast 100 Jahre vergangen. In dieser Zeit haben sich die Wachstumsbedingungen für die Pflanzen verändert. Auch diesen Entwicklungen trug man bei der Renovierung des Gartens Rechnung.
Interessanterweise spielt uns der Klimawandel bei den immergrünen Arten ein Stück weit sogar in die Hände. Während Josef Mischak noch mit strengen Wintern zu kämpfen hatte, gibt es diese heute kaum noch. Trockene Winter mit Frost ohne Schneedecke können immergrünen Pflanzen schaden. Paradoxerweise ermöglicht die Erwärmung uns, ein breiteres Sortiment immergrüner Arten zu kultivieren. Liest man Mischaks Publikation Immergrüne Laubgehölze, merkt man, dass die dort genannten Arten heute im kommerziellen Sortiment nicht mehr so leicht verfügbar sind. Einige Arten konnten wir gar nicht mehr finden. In diesem Sinne wirkt sich also die Erwärmung auf immergrüne Pflanzen eher positiv aus. Heute werden sie in der Gartenpraxis sehr breit eingesetzt.
Die umfassende Revitalisierung des Kochgartens wurde von der Stadt Bratislava auch mit Hilfe finanzieller Unterstützung aus dem Kooperationsprogramm Interreg Slowakei Österreich umgesetzt. Im Rahmen des Projekts Städte, Gärten, Vielfalt arbeiten die Stadtverwaltungen von Bratislava und Wien seit April 2024 gemeinsam mit Kultur- und Umweltorganisationen an einer biodiversitätsfreundlichen Gestaltung urbaner Grünräume. Zu den wichtigsten Vorhaben des Projekts zählt neben den Investitionen im Kochgarten in Bratislava auch die Begrünung der Jägerstraße in Wien. Dort wurden gemeinsam mit den Anwohnern Grünflächen nachhaltig bepflanzt. Man lernt voneinander und gemeinsam. Bestehendes wird bewahrt und Neues entsteht, sagte die politische Geschäftsführerin des Lead-Partners der Umweltschutzorganisation Global 2000, Alexandra Strickner.
Ich glaube, immer wenn Menschen zusammenkommen und ein Projekt gemeinsam machen, das ja einerseits einen Standort hier in Bratislava hat und andererseits in Wien, dann glaube ich, entsteht Lernen, weil man ja anders an Dinge vielleicht rangeht, weil die Möglichkeiten, mit Menschen zu arbeiten, sich zu beteiligen, andere sind in Wien als hier. Und ich denke, von dieser Perspektive her ist es, glaube ich, immer wenn Menschen zusammenarbeiten, etwas, wo man voneinander lernt. Es ist ja auch geplant, dass es eine Sammlung geben soll von all diesen Learnings, auch mit welche Pflanzen auch sozusagen autochthon sind, die man gut hier pflanzen kann. Da ist ja Bratislava und Wien nicht so unterschiedlich. Und insofern, glaube ich, geht es darum, wenn man miteinander was tut, eben auch zu schauen, wie macht ihr das? Was können wir von euch lernen? Wie könnten wir Dinge, die ihr macht und die spannend sind, wir übernehmen und umgekehrt?
Zu den Partnerorganisationen zählen auch die Burghauptmannschaft Österreich und die Naturschutzorganisation BROS. Einer der Mitwirkenden auf Seiten von Global 2000 ist Wilhelm Honisch, Projektkoordinator für nachhaltige grenzüberschreitende Strategien. Was war für ihn bislang die schönste Erfahrung?
Wir haben in der Jägerstraße begonnen mit der Renovierung und da waren die Leute leider nicht so motiviert. Es waren keine Bottom-up-Prozesse, dass die Leute mit den Ideen kommen, aber wir haben die Leute irgendwie involviert, auch dank verschiedenen Workshops zum Beispiel, direkt so in einem Kulturzentrum. Und die Leute, die auch nicht so begeistert von diesem Projekt oder insbesondere Biodiversität waren, die sind trotzdem zu uns gekommen, die haben uns gefragt, die haben auch mitgemacht. Ganz am Anfang des Projekts haben wir die Schilder erstellt. Es stand, es könnte deine Blume stehen. Einige haben sich gar nicht registriert oder angemeldet und trotzdem haben die schon einige Pflanzen gepflanzt in den Beeten. Das hat uns sehr gefreut.
Was haben Sie persönlich gelernt?
Was habe ich persönlich gelernt? Wie man mit den Leuten reden muss und dass freiwillig sehr engagiert sind. So welche Pflanzen dann wir in den Stadt pflanzen können, welche resistent sind wegen verschiedenen Umweltänderungen, nämlich Klimawandel. Es wurden nur heimische Pflanzen gepflanzt, die Bienen- und Schmetterlingsfreundlich sind. Das haben wir gemeinsam in Wien und Bratislava. Wir haben auch ein Team von Biologen von uns, von Global 2000 und auch von BROS. Die tauschen dann die Erkenntnisse, die Ideen und die haben auch gemeinsam Pflanzlisten erstellt zum Beispiel und die machen auch regelmäßiges Monitoring.
Als seinen Lieblingsplatz im Kochgarten bezeichnet Wilhelm Honisch das ehemalige Badebecken, das zu einem Wasserbecken umgestaltet wurde. Auch die Landschaftsarchitektin schätzt diesen Bereich besonders. Wie sie erklärt, ist Wasser in einem Garten stets eine große Bereicherung. Zum Baden ist das Becken allerdings nicht mehr gedacht. Hat Tamara Rehatschkova keine Sorge, dass Besucher an heißen Tagen dennoch ihre Füße darin abkühlen werden?
Ich denke, dass die Menschen auch den Kontext des Ortes verstehen sollten, an dem sie sich befinden. Dies ist ein nationales Kulturdenkmal. Es ist sicherlich kein Ort, an dem man die Socken auszieht und die Füße ins Wasser hält. Wir als Planer sind den Besuchern entgegengekommen und haben im Beet rund um das Wasserbecken Trittsteine angelegt. Wer möchte, kann also näher kommen und das Wasser aus der Nähe genießen. Auf den Stufen des Beckens befinden sich Wasserpflanzen. Hoffentlich werden es die Menschen verstehen, dass sie dort ihre Füße nicht ins Wasser halten sollten.
Die Landschaftsarchitektin bleibt trotz einiger unangenehmer Erfahrungen in der Vergangenheit zuversichtlich.
Als der Garten vorübergehend geöffnet war, kamen immer wieder Gruppen von Leuten hierher. Sie kletterten in das leere Wasserbecken und spielten dort laut Musik ab. Einmal musste ich eine solche Gruppe sogar darauf hinweisen, sich etwas zurückzuhalten, weil sich hier ein Krankenhaus befindet. Außerdem wurden verschiedene Dinge mit Graffiti besprüht. Aber man sagt ja, dass ein kulturell gestalteter Raum die Menschen dazu erzieht, sich kultivierter zu verhalten. Wir werden sehen, ob das stimmt.
Für Besucher, die an sonnigen Tagen eine andere Art von Bad suchen, hat Fachführerin Susanna Sabolcikova einen besonderen Tipp.
In der Nähe des Wasserbeckens, wo sich die Skulptur der Liebenden befindet, gibt es einen kleinen Rückzugsort, das sogenannte Sonnenbad oder Plateau. Dort habe ich tagsüber, wenn die Sonne am stärksten schien, besonders gerne gesessen, als der Garten während der Rekonstruktion vorübergehend geöffnet war. Es ist ein sehr angenehmer Ort.
Susanna Sabolcikova könnte Gäste auch persönlich durch diesen Ort führen, denn zu festgelegten Zeiten ist sie im Informationszentrum anzutreffen. Dieses versteht sich als Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Hier erfahren Besucher mehr über die Geschichte des Gartens sowie seinen Begründer Karel Koch und können diesen Ort mit neuen Augen entdecken. Vielleicht setzen Sie sich dabei auf eine Bank unter den Bäumen, lauschen dem Gesang der Vögel und lassen Ihre Seele für einen Moment frei atmen. In den kommenden Minuten schalten wir zum Sport. Noch zuvor singt aber Dominika Mirgova das Lied Musím mať nádej, ich muss Hoffnung haben.
Keď sa ti zdá, že nič nezaberá, život ti rozdal samé karty zlé. Ťažké je rovno ísť, keď sa obzeráš, z odvážnych krokov sú nesmelé. Najhoršie sa tu spí, keď je človek v noci sám, o zlatej rybke snívam, prisahám. Tebe je jedno, že mi na plyn padá dážď, prší a ja nemám plášť. Musím mať nádej, aspoň kúsok nádeje, tú, ktorú verím, že už zajtra lepšie je. Musím mať nádej, dá sa začať znova, budem tu stáť, silnejšia a nová. Musím mať nádej, aspoň kúsok nádeje, že slnko vyjde a že zajtra lepšie je. Ten, kto nezažil, nevie, aké je, keď v mori hľadá. Že si OK, že ti spadla smietka do očí. Na život dívaš sa spoza okien, ten zrazu sa ti chrbtom otočí. Čakáš, čo príde dnes, kto sa zjaví vo dverách. Každý tvoj výkrik je, jak na stenu házať hrách. Otázok tisíc, nevysvetlí veda, chceš ísť domov.
Die slowakische Leichtathletin Emma Zapletalova setzt ihre Erfolgsserie in der Diamond League fort. In der vergangenen Woche feierte sie bereits ihren dritten Triumph in dieser Saison. Nach den Siegen über 400 Meter Hürden in Rabat und Rom gewann sie auch in Oslo.
Tore, Punkte, Sekunden.
Emma Zapletalova traf in Oslo auf ein etwas schwächer besetztes Teilnehmerfeld als in Rom. Unter den kühleren und windigeren Bedingungen reichte ihr daher auch eine Zeit von über 53 Sekunden zum Sieg. Ende Mai hatte sie beim Diamond League Meeting in Rabat den 400 Meter Hürdenlauf in der neuen slowakischen Rekordzeit von 52,82 Sekunden gewonnen. Gleichzeitig stellte sie damit die Weltjahresbestleistung auf. Anfang Juni steigerte sie diese Marke beim Meeting der prestigeträchtigsten Leichtathletikserie der Welt in Rom weiter auf 52,58 Sekunden. Der Schützling des niederländischen Trainers Bram Peters räumte ein, dass seine Vorbereitung nicht ideal verlaufen war. Zudem hatte die Leichtathletin mit Knieproblemen zu kämpfen. Ihre Leistung in Rabat hat sie daher sehr überrascht, sagte Emma Zapletalová.
Es war der erste Wettkampf der Saison und ich wusste nicht, auf welchem Leistungsniveau ich mich befinde. Mein Trainer versuchte, mich so vorzubereiten, dass ich eine Zeit zwischen 54 und 54,5 Sekunden laufen könnte. Mit dieser Erwartung ging ich also an den Start. Da meine Vorbereitung nicht ganz optimal verlief, war es auch fraglich, welche Zeit ich bei den Hürden im Ziel erreichen könnte. Als ich dann die 52,82 Sekunden auf der Anzeigetafel sah, war ich wirklich überrascht. Für einen Moment fragte ich mich sogar, ob die Zeitmessung korrekt war. Ich musste es mir mit einem anderen Lauf beweisen, dass dies tatsächlich mein aktuelles Leistungsniveau ist. In Rom wusste ich dann, dass es Realität ist.
Vor dem Wettkampf in der italienischen Hauptstadt war der slowakischen Leichtathletin und ihrem Trainer bereits klar, worauf sie sich besonders konzentrieren mussten.
Mein Ziel für dieses Rennen war es, die gesamte Strecke mit einem 15-Schritt-Rhythmus zwischen den Hürden zu laufen. Das ist mir allerdings nicht ganz gelungen. Vor der letzten Hürde wurde mir klar, dass es nicht klappen würde, also wechselte ich auf 16 Schritte. Doch auch diese waren nicht ideal, weil ich eine Hürde berührte. Ich bin froh, dass ich noch genügend Kraft hatte, um das Gleichgewicht zu halten und meine Führung bis ins Ziel zu behaupten. Mein Trainer und ich haben den Lauf anschließend analysiert. Dabei haben wir festgestellt, dass ich bereits am Start noch etwas mehr hätte herausholen können. Durch das Stolpern habe ich etwas Zeit verloren. Und dann gab es noch einen kleinen Fehler. Ich habe zu früh gefeiert. Ich war noch nicht ganz im Ziel und habe mich schon gefreut. Auch dort hätten sich also noch ein paar Hundertstel Sekunden einsparen lassen. Ich freue mich, dass es noch Verbesserungspotenzial gibt. Es war kein perfekter Lauf. Natürlich handelte es sich um einen Hürdenlauf, da schleichen sich immer wieder kleine Fehler ein. Aber ich bin mit meiner Leistung zufrieden.
Die 26-jährige Athletin des Armeesportclubs Dukla Banská Bystrica sieht zwar noch Verbesserungspotenzial, hat aber keine konkrete Zielzeit vor Augen.
Im Grunde bleibt das Ziel dasselbe, in jedem Rennen alles zu geben und mich darauf zu konzentrieren, was ich noch verbessern kann und wie ich weitere Hundertstelsekunden von meiner Zeit abziehen kann. Es ist jedoch schwierig, eine konkrete Zeit zu nennen, die ich erreichen möchte. Wir sprechen hier von 52,5 Sekunden zu Saisonbeginn. Mal sehen, ob ich die 52-Sekunden-Marke knacken kann, wenn meine Form weiter ansteigt. Auf diesem Leistungsniveau werden die Zeiten allerdings nicht mehr so leicht und so schnell fallen. Die Verbesserungen werden nun wohl nur noch Schritt für Schritt kommen. Lassen wir uns überraschen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's schon für heute aus dem RSI-Studio in Bratislava. Eva Medelská am Mischpult und Marika Antaschová am Mikrofon danken Ihnen für Ihr Interesse und wünschen noch einen schönen Tag. Bis bald, auf Wiederhören.
Našla si ma múza nad ránom tesne. Už to nepokazím, čo chce. Tuším presne. Chcem sa milovať s tebou. Ospalý som, cítim lámku. Rozhodni sa, mladý, budeš verný mne, a či spánku. Miluj ma, keď som s tebou. Žiarli, keď ťa zrádzam. Na veky nech plačí, s múzou sa nerozchádza. Našla si ma múza. Nad ránom tesne. Už to nepokazím, čo chce, tuším presne. Našla si ma múza, nad ránom tesne. Už to nepokazím, čo chce, tuším.
ja som jediná.
Čo želania plní? A koľký z vás sú len vďaka mne na výslní?
Každému z nás stačí iba raz spočinúť v tvojom lone.